Krankenhäuser im Dialog. Der gesundheitspolitische Podcast der DKG. Ausführlich, konstruktiv, kontrovers, aber auch spannend und praxisnah.
Ja, herzlich willkommen, Herr Dr. Christoph Bieler. Heute mein Gesprächspartner, ein Mediziner aus Berlin, der sich um obdachlose Menschen kümmert, wenn ich das einfach mal so charakterisieren darf. Herr Bieler, herzlich willkommen bei uns.
Schönen guten Tag, Herr Gass. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin leitender Arzt im Gesundheitszentrum für Obdachlose der Jenny de la Torre Stiftung, jetzt seit fast 2 Jahren. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin, habe hier in Berlin studiert, komme ursprünglich aus Düsseldorf und habe dann so für 8 Jahre in Schweden gelebt und gearbeitet. Und jetzt, wie gesagt, seit 2 Jahren im Gesundheitszentrum für Obdachlose tätig.
Ja, da ist eben schon ein Stichwort gefallen, Herr Bieler, Jenny de la Torre Stiftung. Was verbirgt sich dahinter? Sie müssen sich vorstellen, wir haben ja viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht in Berlin leben und von daher vielleicht noch nie etwas von dieser Stiftung gehört haben.
Genau, unsere Gründerin, die ist ja leider in diesem Jahr verstorben. Sie war so die Pionierin der Obdachlosenmedizin hier in Berlin. 30 Jahre lang im Obdachlosenbereich tätig, ursprünglich am Ostbahnhof. Und dann hat sie 2002 ihre eigene Stiftung ins Leben gerufen. Unser Gesundheitszentrum gibt es seit 2006. Also im nächsten Jahr feiern wir unser 20-jähriges Bestehen. Und für sie war es ein großes Anliegen, eben ein Zentrum zu haben, wo die Menschen ganzheitlich versorgt werden. Eben nicht nur das Medizinische, sondern auch, es gibt eine Suppenküche, es gibt eine Kleiderkammer. Wir bieten psychologische Betreuung an, wir haben eine Sozialarbeiterin, dass da wirklich die Menschen, die zu uns kommen, ganzheitlich betreut werden können.
Und diejenigen, die dort arbeiten, so wie Sie auch, sind das alles Ehrenamtler oder verdienen die dort auch sozusagen ihr Brot? Sind Sie hauptamtlich beschäftigt als Mediziner in dieser Stiftung?
Genau, also ich bin fest angestellt. Wir haben 15 Festangestellte in der Stiftung und 20 bis 25 Ehrenamtliche. Also ist beides ganz wichtig. Wir hatten vor meiner Zeit auch viele ehrenamtliche Ärzte. Wissen Sie ja wahrscheinlich selber, 2 Ärzte, 3 verschiedene Meinungen, etwas schwierig. Also das Schöne ist, dass wir da jetzt auch eine Kontinuität für die Patienten haben können. Aber eben auch ganz wichtig, dass wir ehrenamtliche Ärzte, Ärztinnen, Krankenpfleger, Krankenpflegerinnen haben, die uns da unterstützen. Ohne die wäre das auch nicht möglich.
Und wie viele Kolleginnen und Kollegen jetzt im ärztlichen Bereich haben Sie?
Genau, also wir haben aktuell einen Hautarzt, der kommt einmal die Woche oder alle 2 Wochen. Dann haben wir einen Internisten, der kommt immer freitags. Und dann haben wir noch einen Neurochirurgen, der ist immer Dienstag bei uns zur Unterstützung da. Was die zahnmedizinische Versorgung angeht, da haben wir eine festangestellte Zahnarzthelferin und 4 ehrenamtliche Zahnärzte, Zahnärztinnen.
Damit wir mal eine Vorstellung davon bekommen, wie groß eigentlich die Herausforderung ist, die Frage an Sie, wie viele Menschen sind in Berlin obdachlos im klassischen Sinne? Was ist da so Ihre Definition? Und wie viele kommen da eigentlich tagtäglich zu Ihnen, um nach Hilfe zu suchen?
Genau, das ist ja schwierig, genaue Zahlen zu bekommen. Also alle würden gerne genaue Zahlen haben. Letztendlich, also wir führen jedes Jahr eine Statistik. Aber wenn man so guckt, wie viele Menschen sind eigentlich in Berlin obdachlos, kann man immer nur auf Schätzungen zurückgreifen. Zwischen 5.000 und 10.000 Obdachlose in Berlin, das sind so die Schätzungen. Wir haben an Konsultationen, also nicht an Patienten, sondern an Konsultationen, haben wir so 5.000 im Jahr und davon ist ungefähr die Hälfte, also ungefähr 2.500 medizinische Konsultationen. Das heißt, nicht alle, die zu uns kommen, werden auch medizinisch betreut. Es kann auch sein, dass Patienten kommen, die eben Essen oder Kleidung bekommen möchten oder eine Sozialberatung. Aber das ist so ungefähr die Dimension. Und dann tagtäglich, das variiert sehr stark, wird aber jetzt zur kalten Jahreszeit zunehmen. So mein persönlicher Rekord waren 29 Patienten an einem Tag. Das war wirklich sehr extrem. Da haben wir dann die Trennwand aufgebaut und das war eher so Feldarbeit, ne? Also wirklich im Akkord dann die Wunden versorgt.
Ich habe gelesen, deutschlandweit gibt es Schätzungen 500 bis 600.000 Menschen, die obdachlos sind. Da wird auch noch ein bisschen differenziert. Leben die jetzt dauerhaft auf der Straße oder immer mal wieder in irgendwelchen Heimbereichen, Ähnlichem? Also wie Sie schon sagen, die Zahl ist schwierig zu identifizieren. Klar, es gibt keine Zählung der obdachlosen Menschen, aber wenn man hier in Berlin unterwegs ist, im öffentlichen Raum, sieht man diese Menschen natürlich. Das ist in kleineren Städten so nicht der Fall, aber in den großen Städten Deutschlands ist das wirklich ein großes Problem. Würden Sie sagen, das Problem nimmt zu?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja auch Statistiken, was jetzt die Wohnungslosen angeht. Das ist natürlich auch immer mit einer Dunkelziffer verbunden, die nicht erfasst wird. Und da sind es ungefähr so diese 500.000 Wohnungslose in Deutschland. Ich glaube, bei den Obdachlosen sind die Schätzungen so bei 50.000. Dann ist ja auch die Frage Menschen ohne Krankenversicherung auch ganz schwierig. Da ist die Schätzung so bei vielleicht 1 Million deutschlandweit. Das sind ja enorme Zahlen. Und wie Sie schon sagten, wenn man hier in Berlin mit den Öffentlichen unterwegs ist, das ist ja allseits präsent. Und ich weiß noch, als ich vor 20 Jahren hierher gekommen bin zum Studieren, ich komme ursprünglich aus Düsseldorf, ich fand das total schockierend, weil so in diesem Ausmaß war das in Düsseldorf nicht. Und jetzt habe ich 8 Jahre in Schweden gelebt und bin seit zwei Jahren wieder hier. Und konnte feststellen, es hat noch mal mehr zugenommen. Und das sehen wir auch an den Zahlen. Es wurde ja jetzt, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, ein Gesundheitsbericht vor ein paar Monaten veröffentlicht von verschiedenen Einrichtungen in Berlin. Und da sieht man auch, also die Zahlen der Menschen, die wir versorgen, das nimmt kontinuierlich zu und ist natürlich auch ein großes Problem.
Wir wissen auch aus den Rückmeldungen der Berliner Krankenhäuser, mit denen wir natürlich im Kontakt stehen, dass diese Zahlen zunehmen. Menschen, die und das merkt man da natürlich dann insbesondere ohne Krankenversicherungsschutz in die Krankenhäuser kommen, wo es dann auch um die Frage geht, wer übernimmt am Ende des Tages dann die Kosten. Kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Aber vielleicht nochmal, um zu erklären, wer kümmert sich eigentlich sonst noch? Gibt es ansonsten Einrichtungen, vergleichbar mit Ihrer hier in Berlin, die sich um diese Gruppen kümmern und die sich um Menschen ohne Wohnung und ohne Versicherungsschutz kümmern? Und zwar da natürlich um die Gesundheitsfragen.
Genau, also als Frau Dr. de la Torre angefangen hat vor 30 Jahren am Ostbahnhof, das war so wirklich die einzige, da gab es nur eine Praxis in Berlin, die Obdachlose versorgt hat. Das Angebot hat mittlerweile stark zugenommen. Bei uns, unserer Einrichtung, ist ja das Besondere, dass wir rein spendenfinanziert sind. Das heißt, wir kooperieren nicht mit Berlin. Es gibt viele Einrichtungen, die dann mit Berlin kooperieren. Da ist aber immer auch das Problem, dass Gelder eben oft nur für 1-2 Jahre bereitgestellt werden. Das sind teilweise sehr gute Projekte, die aber immer wieder ganz stark darum kämpfen müssen, weiter finanziert zu werden. Es gibt dann auch kirchliche Träger, die oft aber auch teilweise dann vom Land Berlin finanziert werden. Also da gibt es schon ein gutes Angebot, aber es reicht einfach nicht aus.
Wenn man sich die Homepage Ihrer Stiftung anschaut und sich auch ein bisschen damit beschäftigt, kann man ja erkennen, wie prominent auch Frau de la Torre war, die ja leider in diesem Jahr, Sie haben es erwähnt, verstorben ist, die sich auch öffentlich wirklich sehr engagiert hat und da ganz bestimmt auch sehr darum geworben hat, dass Menschen bereit sind, dafür zu spenden. Was sind denn klassischerweise so die Spenderinnen und Spender, die Ihnen Geld zur Verfügung stellen?
Genau, das Schöne ist, dass man das gar nicht so klassisch sagen kann, weil es wirklich aus der breiten Masse der Bevölkerung Spenden kommen. Und das war Frau Dr. de la Torre auch immer wichtig, da niemanden so groß hervorzuheben. Also wir haben auch Großspender und das ist natürlich für uns enorm wichtig. Aber getragen werden wir letztendlich von der breiten Masse der Bevölkerung und da kommen wirklich Spenden auch aus ganz Deutschland. Das ist toll zu sehen, dass da einfach diese hohe Spendenbereitschaft da ist.
Wir kommen gleich zu Ihrer Arbeit im Konkreten, aber auch nochmal die Frage, wie sieht's eigentlich mit der klassischen ambulanten Versorgung aus? Also wir haben ja viele tausende Arztpraxen in Berlin, wo man sagen würde, naja, die könnten doch eigentlich auch obdachlose Menschen versorgen. Wie erleben Sie das? Gibt es da eine klare Zurückhaltung oder wollen vielleicht auch die obdachlosen Menschen nicht in die klassische Arztpraxis gehen? Finden sie keinen Zugang? Wie ist da die Situation?
Also es ist sehr vielschichtig. Ich denke mal auch, also wir, die jetzt in der Regelversorgung drin sind, haben ja auch so Probleme, teilweise Termine zu bekommen. Das ist das ein Problem.
Sie meinen wir als normale Bürger?
Wir als normale Bürger sozusagen. Ja. Also das ist jetzt mal davon abgesehen. Und dann, also ich hatte schon öfter Fragen, ob das nicht auch möglich wäre, unsere Patienten so in einer normalen Praxis zu versorgen. Ja, aber es ist sehr schwierig. Also wenn wir uns vorstellen, wir haben immer wieder Menschen mit parasitären Erkrankungen. Wir haben unten in der ersten Etage dann eben auch eine Dusche. Wir haben ja unsere Kleiderkammer. Das sind ja alles notwendige Voraussetzungen. Und das wäre ja, würde ja jede Arztpraxis vor eine sehr, sehr große Herausforderung stellen, die, würde ich so sagen, nicht leistbar sind. Ja? Das heißt, wenn sich jemand, ein niedergelassener Arzt, engagieren möchte, dann gerne ehrenamtlich zum Beispiel. Oder aber es gibt die Clearingstelle für Menschen ohne Krankenversicherung und die suchen immer wieder Kooperationspartner. Da gibt es auch Praxen, die das schon seit 20 Jahren machen. Und die machen dann vielleicht eine bestimmte Sprechstunde in der Woche. Weil da muss man schon, also man kann nicht einfach sagen, so, wir machen das jetzt, sondern man muss auch schon gucken, also was habe ich überhaupt für Voraussetzungen, um dann eben diese Menschen noch adäquat zu versorgen.
Sie haben das sehr schön schon angedeutet. Das ist keine Versorgung von Patientinnen und Patienten, wie man sich das üblicherweise in der normalen Arztpraxis vorstellt. Da kommt jemand, setzt sich ins Wartezimmer, wartet geduldig und kommt dann irgendwann mal dran, sondern da geht's, Sie haben es angedeutet, mehr um ganzheitliche Betreuung auch. Vielleicht schildern Sie mal, wieso die klassische Versorgung bei Ihnen aussieht.
Also wir öffnen unsere Türen um 8 Uhr. Von 8 bis 15 Uhr ist die Praxis geöffnet. Und es fängt eigentlich damit an, dass wir einen sogenannten Windfang haben. Es ist wie eine Schleuse. Das heißt, für uns ist es ja auch wichtig, weil wir auch immer wieder mit Aggressionen auch konfrontiert werden, da eben zu gucken, was ist das denn für ein Patient, war der schon mal da, haben wir vielleicht mal ein temporäres Hausverbot ausgesprochen oder eben auch die Zusammenarbeit beendet. Also da müssen wir schon von Anfang an stark sortieren. Dann eben die Frage, was wird gerade erwünscht, eine ärztliche Behandlung oder eben Essen, Kleiderkammer, Sozialberatung, psychologische Beratung. Und dann gucken wir ja schon, in was für einem Zustand sind die Patienten. Und so mit der Zeit bekommt man auch oft ein Bauchgefühl, okay, da müssen wir nochmal genauer gucken, da sind jetzt vielleicht Läuse oder vielleicht Krätze, müssen wir schon mal darauf achten, wie wir die hinsetzen. Unsere Patienten sind auch in der Regel nicht wartezimmerfähig. Viele Menschen, die auch Suchterkrankungen haben, die das irgendwie auch unangenehm ist, die sehr, sehr lange warten, bis sie zum Arzt gehen. Und da braucht man ein sehr gutes Fingerspitzengefühl. Wir sagen immer, unsere Patienten werden genauso krank wie die Normalbevölkerung. Jetzt rollt so langsam die Erkältungswelle wieder an. Aber wir haben natürlich auch das, was ich eben schon angesprochen hatte, parasitäre Erkrankungen. Das, was man so ja in der normalen Arztpraxis nicht oder nur ganz selten sieht. Wir haben ganz viele Ulcera Cura, also sehr viel Wundversorgung, was wir machen. Genau.
Sind das Patienten, die auch immer wieder kommen? Also kennen Sie zum Teil die Patienten auch schon, weil Sie die über vielleicht Jahre hinweg schon behandeln oder über eine längere Zeit? Also kann man sich das so vorstellen? Sie haben auch klassische Patientenakten angelegt von Ihren Kunden, von den Patientinnen und Patienten, sodass Sie sehen können, okay, der war jetzt dann und dann da und ist mit einer bestimmten Erkrankung gekommen und man hat die Chance dann auch zu schauen, wie hat sich das weiterentwickelt oder ist das ein ständig buntes Bild von immer wieder neuen Menschen.
Das ist ganz gemischt. Also wir haben so unsere Pappenheimer, sage ich mal, die schon seit Jahren dabei sind, wo es immer auch wieder auf und ab geht. Also viele meiner Kollegen arbeiten schon seit 5 bis zu 16 Jahren. Also die kennen die Patienten sehr gut. Wir haben aber auch jede Woche neue Patienten, die wir bisher noch nicht behandelt haben. Das ist wirklich ganz gemischt. Und wir hatten lange ein Aktensystem, Aber Ende 2023 haben wir umgestellt auf ein digitales System, sodass man da schon auch sehr gut sehen kann, wie ist der Verlauf, wie haben wir behandelt. Wir können die Arztbriefe einscannen, wir haben das Labor, was wir einsehen können. Also gerade auch, was Patienten mit chronischen Erkrankungen angeht, ist es natürlich enorm wichtig, dass wir da den Verlauf gut dokumentieren können. Wunddokumentation, da können wir dann Fotos auch einspeisen.
Sie können ja im Prinzip für diese Menschen keine Rezepte ausstellen, weil die Menschen in der Regel nicht krankenversichert sind und auch kein Geld haben, um wahrscheinlich ein Privatrezept in einer Apotheke dann einlösen zu können. Wie stelle ich mir die Medikamentenversorgung vor? Haben Sie dann mehr oder weniger da einen gewissen Bestand vorrätig und geben die Dinge dann kostenlos ab? Das sind ja auch nochmal zum Teil enorme Kosten, die üblicherweise mit der Medikation dann verbunden sind. Ist das sozusagen dann, wird da aus einer Hand quasi die Versorgung organisiert oder wie läuft das bei Ihnen?
Genau, also wir haben einen Bestand an Medikamenten und da können wir dann eben tageweise ausgeben. Also alles andere ist sozusagen rechtlich nicht möglich. Ja. Das ist eben eine enorme Herausforderung, also gerade auch was die Menschen mit chronischen Erkrankungen angeht. Ansonsten zum Beispiel bei der Wundversorgung, wenn wir da eine Wunde haben, sagen, da müssen wir jetzt auch mal Antibiotika per aus einsetzen. Es ist eh gut, das nur tageweise mitzugeben, weil wir eben auch immer das Problem haben, dass manche Patienten dann einfach auch nicht wiederkommen. Also wir haben, wenn die Patienten gut drauf sind, kommen die dann ganz regelmäßig. Also das ist eben auch so eine Kunst unserer Arbeit, da zu motivieren und zu gucken, dass die dann regelmäßig kommen, damit die Wunden dann auch schnell besser werden. Aber wir haben einen hohen Anteil an Suchterkrankungen, wir haben einen hohen Anteil an psychischen Erkrankungen. Da kann es immer mal wieder sein, dass die Patienten dann wochen- oder monateweise nicht auftauchen. Wenn sie dann wiederkommen, ist die Wunde viel schlechter geworden. Das gehört eben auch zu unserer Realität. Andererseits, wenn die Patienten wirklich regelmäßig kommen, dann können wir trotz dieser schlechten Voraussetzungen doch immer wieder sehr gute Ergebnisse erzielen.
Sie haben es angedeutet, Sie können im Prinzip, ich bleibe nochmal bei dem Beispiel Medikamente, ja nicht die Medikamente für eine längere Zeit ausgeben, weil das rechtlich nicht zulässig ist. Wie geht man denn dann beispielsweise mit Diabetikern um oder Menschen, die eine Dauermedikation für irgendetwas, Bluthochdruck oder anderes benötigen? Muss man dann einfach akzeptieren, dass man da nicht wirklich helfen kann oder die können ja auch nicht jeden Tag kommen oder die werden wahrscheinlich nicht jeden Tag kommen.
Ja, genau, das ist eben eine große Herausforderung. Und da wäre es natürlich schön, wenn man da rechtlich andere Möglichkeiten hätte. Aber da sind uns irgendwie so die Hände gebunden. Genau, also was wir anbieten können, ist eben eine tageweise Ausgabe, das ist möglich. Insulin sind wir eh auch ganz, ganz vorsichtig, weil man, na, das ist ja auch eine potenzielle Waffe, sage ich immer so. Also wenn man das ausgibt, muss man schon sehr sicher sein, dass da der Patient nicht, also dass der das richtig einsetzen kann. Genau, also das wäre schön, wenn man da irgendwie noch andere Möglichkeiten hätte. Aber da sind ein bisschen die Hände gebunden.
Sie haben es eben im Halbsatz schon gesagt, es geht oft auch um psychische Erkrankungen, es geht um Suchterkrankungen, die ja dann zum Teil auch die Ursache sind, warum Menschen in die Obdachlosigkeit kommen. Ich kann mir vorstellen, dass viele Ihrer Kunden, wenn ich das so sagen darf, ja Ihnen auch wahrscheinlich einfach mal erzählen möchten oder die brauchen auch mal Ansprache und Ähnliches. Also es ist auch so ein bisschen Psychotherapie, was Sie da jeden Tag betreiben.
Genau, also was mich so an der Arbeit auch sehr fasziniert, ist eben die Möglichkeit, dass wir da, also die Lebensgeschichten so kennenzulernen. Und wir haben schon auch den Luxus, dass wir uns Zeit nehmen können. Das ist ja in der Regel so bei den niedergelassenen Ärzten, die haben ja einen enormen Kostendruck so. Was wir eben auch haben, ist viele Menschen aus dem europäischen Ausland, ja, wo dann auch die Sprachbarriere auch noch hinzukommt. Also das ist schon sehr herausfordernd, die Anamnese. Andererseits auch ganz wichtig, eben nicht nur die Wunden zu versorgen. Weil das Ziel unserer Stiftung ist ja die Reintegration der Menschen. Wenn wir nur medizinisch arbeiten würden, nur die Wundversorgung oder eben Erkältung oder Bluthochdruck einstellen, dann würden wir ja an der Situation der Menschen nichts ändern. Und da ist es wichtig, da ein Vertrauen aufzubauen und dann aber auch hartnäckig zu bleiben. Viele Menschen sind schon lange in der Obdachlosigkeit und die brauchen einfach immer wieder Impulse. Man muss da sehr geduldig sein, um dann kleine Veränderungen zu erzielen. Und immer wieder gelingt es dann auch, die Menschen wieder in die Regelversorgung zu bringen, dass die dann eine Wohnung haben, dass die dann auch eine Krankenversicherung haben. Und das ist wirklich so das Ziel unserer Arbeit.
Würden Sie denn sagen, dass dort, wo Ihnen dann über die Ansprache, über die Motivation es gelingt, dass die Menschen sagen, ja, ich will aus dieser Situation jetzt rauskommen, dass dann auch wiederum Hilfen da sind hier in Berlin, wo Sie anknüpfen können, sagen, okay, ich habe jetzt jemanden, der ist so weit, der will sich aus dieser Lage verabschieden und will sein Leben in die Hand nehmen und sich helfen lassen. Gibt es dann diese Anknüpfungspunkte und die Möglichkeiten, beispielsweise vielleicht zunächst in einem Heimbereich oder dann auch perspektivisch, wir wissen alle, wie schwierig es ist, eine Wohnung für normale Bürgerinnen und Bürger zu finden, dann auch eine Wohnung zu finden? Oder stößt man im Prinzip dann auch wieder auf Grenzen, wo man sagt, jetzt hat man zwar die Motivation geschafft, aber irgendwie geht es dann nicht weiter? Wie ist da so Ihre Sicht auf die Unterstützung, die man ansonsten hat?
Also es gibt auf jeden Fall gute Angebote. Also das Schwierige ist wirklich, die Menschen zu motivieren und eben auch so wach zu rütteln. Mhm. Das war zum Beispiel was Frau Dr. De La Torre unglaublich gut hinbekommen hat. Also sie war sehr direkt und hat manchmal, also dass ich so gedacht habe, oh okay, das hätte ich mich jetzt nicht getraut. Aber es war genau das, was die Patienten dann gebraucht haben, um das ist ja so eine Abwärtsspirale und um da also irgendwie wachgerüttelt zu werden und selber auch wieder rauszukommen. Also wir helfen, aber das, was ja am allerentscheidendsten ist, dass die Menschen sagen, okay, ich will jetzt wieder hier rauskommen, ich möchte das schaffen. Mhm. Und dann können wir unterstützen. Aber wenn da nicht dieser Wille da ist, dann können wir uns ja den Mund vorsichtig reden, dann können wir noch so viel Hilfe anbieten, aber dann wird auch nichts passieren. Mhm. Und was die Suchterkrankung angeht, das ist schwierig. Mhm. Also wir haben selber festgestellt, dass es schwierig ist, Patienten weiter zu vermitteln, also Patienten, die auch einen Entzug machen wollen, wo dann immer wieder Wartezeiten sind und wo wir aber wissen, wenn der Patient jetzt motiviert ist, dann ist jetzt die Chance am größten. In 2-3 Wochen sieht es wahrscheinlich schon wieder ganz anders aus.
Und da sind die Plätze ja auch begrenzt, sehr knapp und sozusagen genau diesen Moment dann zu erwischen, auf der einen Seite die Motivation erreicht zu haben bei dem Patienten und dann gleich auch die Möglichkeit zu finden, ihn in einem geeigneten Platz unterzubringen, ja, das kann
genau.
Ich mir vorstellen.
Und was also Wohnung angeht, jetzt ist ja seit dem 1.10. Berliner Kältehilfe, da gibt es jetzt wieder deutlich mehr Notübernachtungen. Das ist auch super und total wichtig. Ziel von uns ist ja auch, dass die Menschen aber langfristig, dass sie Wohnheimplätze bekommen. Und da gibt es ja auch die soziale Wohnhilfe, an die sich die Patienten dann wenden. Und ja, das ist schwierig, aber auch wenn die Patienten hartnäckig sind, dann gibt es da Möglichkeiten.
Jetzt ist Berlin ja eine wachsende Stadt. Zieht es auch Menschen mit diesen Problemlagen nach Berlin oder sind es die Berliner, die in diese Problemlagen kommen? Also haben wir auch einen Zuzug von Menschen, die sozusagen, ich formuliere das mal etwas krass, in die Obdachlosigkeit zuziehen?
Ja, das ist ein großes Problem. Also Berlin ist ein Magnet. Also letztendlich Deutschland, europaweit einfach auch durch unsere zentrale Lage kommen ganz viele Menschen hin. Und ich meine, wir haben ja die Freizügigkeit der EU mit allen positiven und ja auch schwierigen Seiten. Und das ist eben eine schwierige Seite, dass viele Menschen aus dem europäischen Ausland zu uns kommen. Teilweise sind das Menschen, die Arbeit hier suchen, die dann oft aber auch in die Schwarzarbeit gehen. Das ist ein großes Problem. Teilweise sind das Menschen, die eben schon obdachlos waren und dann die Hoffnung haben, hier aber eine bessere Versorgung zu bekommen, weil teilweise in den europäischen Nachbarländern die Regeln einfach noch strenger sind und die Unterstützung geringer. Und Berlin zieht die Menschen an. Und das ist ja eben das, was wir einfach auch sehen, dass es immer mehr wird. Und Das ist ein Problem, was sehr schwierig ist anzugehen, weil es ja ein europäisches Problem ist. Aber alle sich scheuen da irgendwie, wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir machen einen europäischen Fonds. Na gut, aber wir haben ja gar nicht die Kapazitäten hier. Also auch die Krankenhäuser, die sind ja auch stark ausgelastet. Und also da gibt es leider kein Patentrezept. Und ja, also wir probieren dann diese Menschen auch weiter zu vermitteln. Es gibt Anlaufstellen, wo eben auch Beratung auf Polnisch, Rumänisch, Bulgarisch, Russisch angeboten wird. Aber viele dieser Menschen haben eben keinen Anspruch auf Sozialleistung, aber nur in einem geringen Ausmaß. Und da wird es mit der Reintegration einfach sehr schwierig.
Kommen wir mal auf die Weiterbehandlung zu sprechen. Sie haben die Krankenhäuser schon angesprochen. Wir wissen das aus den Gesprächen mit den Kollegen, dass natürlich diese Menschen dann irgendwann auch aufgrund ihrer Erkrankung Krankenhausbehandlungsbedarf haben, vielfach auch in die Krankenhäuser kommen. Da ist ja die Situation eigentlich, muss man sagen, so geregelt, dass Menschen, die ohne Krankenversicherung ins Krankenhaus kommen, einen Anspruch auf Nothilfe haben, so heißt das. Das heißt, man kümmert sich dann dort um die unmittelbaren akuten Erkrankungen. Und dafür hat dann ein Krankenhaus auch Anspruch auf Finanzierung dieser Kosten durch den Senat, durch die Stadt Berlin. Jetzt haben wir wahrgenommen, da gibt es Bezirke, da werden über 100 Anträge von Krankenhäusern gestellt und kein einziger genehmigt. Das ist natürlich, sagen wir mal, aus Sicht der Krankenhäuser ein Thema, was man so nicht akzeptieren kann. Nehmen Sie das auch so wahr, dass die Stadt sich an dieser Stelle auf irgendwelche formalen Bedingungen zurückzieht und sagt, ja, da war die Identität nicht so richtig feststellbar und Ähnliches? Also ein unbürokratisches Verfahren scheint das nicht zu sein.
Nee, überhaupt nicht. Mhm. Genau, das, was Sie ansprechen, ist ein Riesenproblem. Ich glaube, die Berliner Krankenhäuser gehen so von 10 Millionen Euro im Jahr aus, die ihnen da...
Sprechen sogar von 15 Millionen.
Oder 15, ja, die da verloren gehen. Mhm. Und genau, bei diesem runden Tisch, da war eben auch ein Vertreter von der Berliner Krankenhausgesellschaft da. Und der hat sich auch massiv geärgert darüber, dass es so eine unglaublich hohe bürokratische Hürde ist. Ja, dass es eigentlich dieses Gesetz gibt, aber dass es de facto eigentlich so gut wie nicht anwendbar ist. Und also wir als Einrichtung sind ja total darauf angewiesen. Wir haben immer wieder Patienten, die ins Krankenhaus müssen, die eben so lange gewartet haben, wo wir sagen, da können wir jetzt die Versorgung, das schaffen wir nicht, das muss im Krankenhaus gemacht werden. Und wir sind ja total darauf angewiesen, dass die Krankenhäuser uns unterstützen und das eben machen. Ja, da wäre der Senat wirklich gefordert, dem auch nachzugehen. Ich meine, diese Kosten sind da und die müssen gedeckt werden.
Wissen Sie zufällig, ob das bundesweit ein Thema ist oder ist hier Berlin ein spezieller Fall, was die Art und Weise des Umgangs mit dieser Finanzierung angeht? Also gibt es in den anderen großen deutschen Städten, Hamburg, München und so weiter, gibt es da vergleichbare Probleme? Stehen Sie eigentlich im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Zentren in Deutschland?
Genau, Austausch ist da, könnte auf jeden Fall noch besser sein. Das heißt also, auf Ihre Frage zurückzukommen, das weiß ich nicht genau. Ich würde schätzen, dass es eben in anderen Städten auch genauso aussieht. Ja. Und also wir haben in unserer Nähe Krankenhäuser, wo wir viel hin überweisen. Ja. Und also wir merken eben mit den Krankenhäusern, mit denen wir im Gespräch sind, wo wir vielleicht mal eine Fortbildung gemacht haben, die schon mal zu uns gekommen sind, da klappt das auch sehr gut. Bei anderen Krankenhäusern, wo wir noch nicht so einen Austausch gehabt haben, da kann es immer wieder auch vorkommen, dass dann einfach der Krankentransport vor unserer Tür steht mit den Patienten, wo wir sagen, nee, also wir können hier tagsüber behandeln, aber wir sind keine Krankenwohnung. Das wäre zum Beispiel toll, wenn da die Kooperation verbessert werden könnte, wenn man da nochmal mehr mit den Berliner Krankenhäusern in Austausch kommen könnte. Was andere Städte angeht, also wir hatten, ich hatte vor einem Jahr eine Delegation aus Schweden, die sich das mal angeguckt haben. Und dann jetzt im Sommer war jemand aus Wien angekündigt. Aber das ist auch so, was noch so auf unserer Agenda steht, auch nochmal zum Beispiel in Hamburg sich was anzugucken, weil man ja doch immer wieder auch Dinge findet, die woanders anders gemacht werden, wo man sich auch nochmal Anregungen holen kann.
Mhm. Genau. Jetzt muss man ja wahrscheinlich insgesamt sagen, Obdachlose haben keine besonders gute Lobby. Da kümmern sich Menschen drum wie Sie und andere, die in hohem Maße intrinsisch motiviert sind und sagen, das ist eine Situation, die dürfen wir als reiches Land eigentlich auch so nicht akzeptieren. Das sind auch ethische Fragen. Was würden Sie sich wünschen? Was müsste die Politik anders machen? Oder ist es einfach ein Problem, was so herausfordernd ist, dass man es nicht wirklich befriedigend lösen kann?
Also es ist enorm herausfordernd, aber wenn man jetzt von vornherein sagen würde, das kann man nicht lösen, nee, das denke ich nicht. Also es müsste mehr getan werden. Jetzt eine konkrete Forderung an die Politik ist, also wir haben die Versicherungspflicht für die Krankenversicherung. Mhm. Das ist an sich was sehr Gutes, weil wir auch sehen anhand unserer Zahlen, dass mehr Menschen eine Krankenversicherung haben. Aber ich sehe das ja auch tagtäglich in den Diskussionen mit den Patienten. Wenn ich probiere zu motivieren, Bürgergeld zu beziehen, wieder in eine Krankenversicherung zu kommen, dann sagen viele, ja, aber wenn ich da reinkomme, dann habe ich ja Schulden. Das sind nicht, also 10, 20, 30, 40.000 Euro Schulden. Da überlegt sich ja jeder, ob er dann wirklich dann da wieder reingeht. Also warum sollte ich mich krankversichern lassen, wenn ich so hohe Schulden habe und auch gar nicht weiß, wie ich die zurückzahlen kann? Mhm. Das wäre meine Forderung an die Politik, dass eben diese Schulden, dass die erlassen werden oder dass man eben ein Modell hat, wo man das irgendwie einen Teil zumindest zurückzahlt. Aber also wir profitieren ja alle davon, wenn diese Patienten wieder krankenversichert sind. Mhm. Also die Krankenhäuser können dann das anders abrechnen. Und die Patienten haben auch eine bessere Versorgung und warten dann nicht so lange, bis sie erst wieder zum Arzt gehen und müssen dann auch seltener ins Krankenhaus.
Muss ich nochmal nachfragen, also weil Sie das jetzt so angesprochen haben, Schulden. Menschen, die sich aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation verschuldet haben, obdachlos werden, so habe ich das jetzt verstanden. Aber für die ist es doch eigentlich jetzt kein Unterschied, ob ich mit Schulden Bürgergeld beziehe und mich krankenversichere, lasse, weil sie das ja ohnehin gar nicht selbst bezahlen können und müssen, oder ob sie keine Schulden haben. So richtig habe ich es jetzt nicht verstanden, was das Schuldenproblem ist.
Ich bin mal krankenversichert gewesen, konnte dann meine Beiträge über einen bestimmten Zeitraum nicht zahlen, lasse mich dann wieder versichern und dann ist ja dieser Schuldenbetrag.
Der Schuldenbetrag bei der Krankenkasse.
Bei der Krankenkasse, genau.
Okay.
Und das ist ja eben, also es ist eine Kann-Regelung.
Ja.
Das heißt, die Krankenkassen hätten sogar die Möglichkeit zu sagen, okay, wir sehen jetzt mal davon ab, du bist wieder krankenversichert. Aber ich habe ja auch, erkenne ja an den politischen Diskussionen, das waren ja auch jetzt die Krankenkassen, die jetzt gesagt haben, okay, Bürgergeld, ich glaube, wir reden von 10 Milliarden Euro, die da, wo jetzt nicht ganz geklärt ist, wie, ob jetzt der Bund dafür aufkommen soll oder die Krankenkassen. Also da macht es für die Patienten einen riesen Unterschied, ob ich eben also diese enormen Schulden habe, oder aber ob ich einfach wieder in die Krankenversicherung kommen kann und da sozusagen wieder von Null starten kann. Weil also unser Ziel ist ja die Reintegration und das ist auf jeden Fall. Viele sind abgeschreckt davon, wieder reinzugehen, weil sie denken, okay, ich habe Schulden und wenn ich halt wieder reinkomme, dann wird es halt ersichtlich und dann muss ich die halt irgendwie abbezahlen. Also lieber halt so im Untergrund leben und nicht krankenversichert sein.
Sie haben das ja sehr eindrücklich beschrieben. Es ist verdammt schwer, die Menschen wieder zu reintegrieren. Es ist schwer, sie dauerhaft dazu zu bewegen, etwas für sich zu tun, für ihre Gesundheit zu tun. Sie erleben also damit auch häufig, wenn ich das mal so formulieren will, Niederlagen in ihrem Job. Wie motiviert man sich dann an den kleinen oder einzelnen Erfolgen? Oder wie gelingt das? Nehmen Sie die Themen auch mit nach Hause oder versucht man da oder gelingt es einem auch einen professionellen Abstand dann zu schaffen?
Das ist immer eine große Herausforderung, eine große Kunst. Mal gelingt das gut, mal nicht so gut. Also wir haben ein ganz tolles Team auf der Arbeit und da reden wir sehr viel über die Patienten. Wir treffen uns einmal zum Teamgespräch, also einmal die Woche. Wir haben eine Fallbesprechung, wo wir schwierige Fälle diskutieren. Das machen wir einmal im Monat. Wir haben bei uns eine Psychologin, die auch für uns anbietet, wenn da mal Gesprächsbedarf da ist, dass wir den ganz unkompliziert wahrnehmen können. Und genau, ich denke mal, ganz am Anfang war ich sehr motiviert und habe auch gedacht, okay, also das Ziel der Reintegration, das ist das Ziel und daran mache ich fest, ob es geklappt hat oder nicht. Und mit der Zeit entwickelt man ja auch eine Demut und sagt, okay, also ich konzentriere mich jetzt hier auf die kleinen Erfolge. Dann klappt das gut und was ja auch das Faszinierende ist, dass die Menschen, auch wenn sie teilweise extrem verwahrlost sind, dass sie, viele entschuldigen sich dafür. Denen ist das, also auch wenn ich irgendwie denke, okay, der ist gerade wahrscheinlich stark alkoholisiert, der bekommt gar nicht mehr so viel mit, doch. Also immer noch so dieses, tut mir leid, dass jetzt die Beine so aussehen und also viel Scham. Und dann auch eine enorme Dankbarkeit. So, und das ist natürlich auch eine Motivation, eben dieses, also da sind so viele Menschen in Berlin, die eben Hilfe benötigen, die sonst keine Hilfe bekommen und die kommen zu uns und wir können diese Hilfe anbieten und da immer wieder auch kleine Erfolge erzielen, manchmal dann größere Erfolge, aber eben also nicht wegzusehen, sondern da, wo wirklich die Hilfe benötigt wird, auch zu helfen. Und das ist, daraus ziehe ich ganz viel Kraft.
Sie haben den Begriff Scham verwendet. Das ist ja dann auch eine Schwelle, die man erstmal überschreiten muss, bevor man zu Ihnen kommt, zu sagen, mir geht es jetzt so schlecht, ich suche mir jetzt wirklich diese Hilfe, obwohl ich mich für meine Situation schäme, obwohl mir das unangenehm ist und ähnlichem. Wie erreicht man die Menschen, die noch nicht so weit sind? Sie machen ja, wenn ich das richtig gelesen habe, jetzt kein Streetworking im Sinne von, dass sie aufsuchende Arbeit machen. Das machen zum Teil andere. Kooperiert man dann miteinander, also Sie als Institution an einem Standort mit denjenigen, die Streetworking machen und obdachlose Menschen aufsuchen, die noch nicht so weit sind, möglicherweise dann Hilfe auch bewusst in Anspruch zu nehmen, indem sie zu ihnen gehen?
Genau, also es gibt, wie Sie schon angesprochen haben, eben diese aufsuchende Arbeit. Wir hatten das auch mal überlegt oder Frau Dr. Lettore hatte das schon vor langer Zeit überlegt. Da waren dann eher so die bürokratischen Hürden ein Problem. Also es geht nicht mal so eben, dass man eben sich ein Auto schnappt und dann halt rumfährt, ja, sondern man muss dann auch gewährleisten, dass eben ein Arzt, Krankenpfleger, ich glaube noch eine dritte Person mit dabei ist. Und das können wir jetzt personell nicht gewährleisten. Also das ist was, was wir noch im Hinterkopf haben. Ob wir das vielleicht, wenn wir noch mal besser personell aufgestellt sind, auch mal probieren, um eben noch mehr Menschen zu erreichen. Weil es gibt dann auch Tage, wo es bei uns sehr ruhig ist und wo man, das macht mich dann irgendwie auch unruhig, weil ich denke, aber ich weiß ja, dass da draußen so viele Menschen sind. So, aber genau, es gibt andere aufsuchende Institutionen. Es gibt zum Beispiel Karuna e.V. ist ein Verein und die fahren auch rum. Da können wir zum Beispiel auch, wenn wir jetzt keinen Rettungswagen rufen wollen, können wir die anrufen. Die würden dann auch zu Krankenhäusern bringen und die sammeln dann teilweise auch Patienten ein und bringen die dann zu uns, sodass da schon eine gewisse Kooperation da ist, die aber auch noch ausgebaut werden könnte.
Sie haben ganz am Anfang ja berichtet, dass Sie eine Situation haben, wo hauptamtliche Mitarbeiter und Ehrenamtliche zusammenarbeiten. Haben Sie den Eindruck, dass Sie ein großes Interesse von Ehrenamtlern haben, dass es also viele Menschen gibt, die Interesse haben an einer solchen Aufgabe, die ja, willst du auch mal sagen, herausfordernd ist, gar keine Frage. Insofern großen Respekt an Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen. Und wie ist die Situation? Sind die Menschen bereit, sich da ehrenamtlich zu engagieren oder ist es schwer, Ehrenamtler zu finden?
Also die Bereitschaft ist sehr groß und das ist auch ganz toll. Das ist tatsächlich so, dass wir manchmal schon gucken müssen. Also Mein Ziel am Anfang war es auch nochmal jüngere Kollegen zu motivieren. Es sind auch immer wieder welche gekommen. Die haben dann aber die Herausforderung, wenn sie zum Beispiel im Krankenhaus arbeiten, Schichtbetrieb, das kriegen die eigentlich so gar nicht hin. Oder wenn, ja, mit Familie ist es dann schwierig, dann das zusätzlich zur Arbeit auch noch ehrenamtlich zu leisten. Das heißt also, die ehrenamtlichen Kollegen, die zu uns kommen, sind in der Regel schon etwas älter. Viele, die dann im Ruhestand sind und eben die Zeit haben, ganz regelmäßig zu uns zu kommen. Aber die Bereitschaft, die ist groß. Und das ist natürlich auch immer wieder toll zu sehen, dass da immer wieder Anfragen sind von Menschen, die uns ehrenamtlich unterstützen wollen.
Gibt es dann auch Schulungen für diese Leute, die zu Ihnen kommen? Die kommen ja unvorbereitet erstmal. Das ist ja sozusagen auch das Charakteristikum eines Ehrenamtlers. Machen Sie dann mit denen so Einführungsveranstaltungen, damit die überhaupt wissen, was auf sie zukommt? Wie geht man dann um, wenn jemand neu sich ehrenamtlich da engagieren möchte?
Also es fängt ja damit an, dass ein Kontakt hergestellt wird und ein Interesse bekundet. Dann greife ich auch oft zum Telefonhörer, um einfach schon mal so ein bisschen zu gucken, gibt es da Vorerfahrungen, wie sind die Erwartungshaltungen. Und dann trifft man sich für eine Hospitation. Ich habe zum Beispiel selber, bevor ich angefangen habe, glaube ich, 3-mal hospitiert, weil ich eben diese Vorstellung hatte, dass ich glaube, das ist genau mein Ding. Aber dann habe ich gedacht, okay, aber guck es dir wirklich gut an, weil das ist was ganz anderes als das, was du vorher gemacht hast. Und da wollte ich schon sicher sein, dass es auch wirklich passt. Und das sage ich auch den Leuten, die zu uns kommen, guckt es euch an, überlegt es euch gut. Ja? Und dann haben wir eben sonst eine Einarbeitungsphase, also in dem Sinne keine Schulung, aber eine Einarbeitungsphase. Und dann spricht man eben darüber und merkt ja auch schnell, ob das was passt oder vielleicht auch nicht.
Werfen wir mal so zum Ende unseres Gesprächs mal so den Blick über die Hauptstadt hinaus. Jetzt könnte man sagen, Mensch, Hauptstadt, da gibt es viele Einrichtungen, die kümmern sich, da sind auch diese Problemlagen einigermaßen gut im Griff. Ist nicht alles gelöst, aber da gibt es zumindest etwas. Wenn man jetzt ein bisschen weiter dann in die Fläche schaut, ist das ja so nicht gegeben. Das kriegt man ja nicht hin. Da hat man normale Regelversorgung im Gesundheitswesen, Arztpraxen, Krankenhäuser und so weiter und so weiter. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie es Menschen geht, die jetzt jenseits von Berlin in kleineren Städten, die gibt es da ja auch, leben? Haben die eigentlich überhaupt keine Perspektive oder wie funktioniert da Hilfe?
Das kann ich Ihnen nicht ganz genau sagen, aber also in den großen Städten, wie Sie gesagt haben, da gibt es gute Angebote, ja. Aber also auf dem Land, da gibt es, glaube ich, nichts. Ja. Also sage ich jetzt einfach mal so, vielleicht gibt es da vereinzelt Initiativen, aber das ist ja auch der Grund, warum so viele dann nach Berlin kommen. Das haben wir immer auch, also immer wieder, dass vielleicht Menschen auch teilweise woanders gemeldet sind und dann trotzdem aber nach Berlin kommen, weil es eben hier oder eben in anderen Großstädten diese Angebote gibt, sodass ich sagen würde, auf dem Land, da wird es schwierig. Ja.
Wenn Sie sagen, die kommen dann nach Berlin, kann man sagen, dass Obdachlose auch eine gewisse Form von sozialer Gemeinschaft sind, weil sie dann quasi dahin gehen, wo andere auch sind? Also man hört ja Unterschiedliches. Manchmal sagt man, es gibt Obdachlose, die wollen absolut ihre Ruhe haben, die leben sehr distanziert von anderen. Manchmal sieht man, dass sie ja auch in einer Gruppe zusammen sind. Gibt es da ein Bild?
Ja, also man muss schon sagen, dass Obdachlose in der Regel einsam sind. Also auch wenn man ja immer wieder Verbünde sieht, die dann zusammen vielleicht auf einer Bank sitzen. Aber in der Regel ist man als Obdachlose sehr einsam. Kumpel, so, aber also aus den Gesprächen höre ich heraus, dass es auch immer wieder flüchtig ist. Ja, oder wir sehen, dass sich dann Zusammenschlüsse gibt, die dann aber ein paar Monate später nicht mehr bestehen. Also da dieses Netzwerk, was wir so haben, also wenn es uns nicht gut geht, da haben wir ja in der Regel ein großes soziales Netzwerk, was uns auffängt. Und das ist eben bei den Obdachlosen in der Regel nicht mehr vorhanden. Das ist auch ein Ansatzpunkt, wenn wir Patienten haben, wo wir merken, okay, es geht hier nicht weiter. Also wir haben jetzt eigentlich schon alles versucht, dass man immer wieder auch fragt, wie sieht es denn eigentlich mit Familie aus? Haben Sie irgendwie Familie? Und viele haben es nicht mehr oder keinen Kontakt mehr. Aber wenn man da irgendwie einen Fuß in die Tür bekommt und da vielleicht sowas weckt, dann hat man da auch so bei den sehr schwierigen, hoffnungslosen Fällen oft nochmal eine Möglichkeit. Und da sind dann Dinge möglich, die wir nicht für möglich gehalten haben.
Ja, nochmal ein schöner, positiver Ausblick zum Abschluss unseres Gesprächs. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, nicht nur für dieses Gespräch, sondern auch wirklich für Ihr Engagement und das Ihrer Kolleginnen und Kollegen, ob hauptamtlich, ob ehrenamtlich, für diese Menschen, die eben ansonsten ja nicht so die Lobby haben. Und würde mich freuen, wenn es durch unser Gespräch gelungen ist, das nochmal ein Stück weit in den Blick zu nehmen, vielleicht auch andere zu motivieren, sich um ja, solche Situationen zu kümmern, sich zu engagieren, zu helfen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Biala.
Ich danke Ihnen, Herr Gass. Und ja, das ist für uns auch immer eine schöne Möglichkeit, das nochmal so in Erinnerung zu rufen, dass eben doch sehr viele Menschen obdachlos sind und Hilfe benötigen. Danke.
Danke Ihnen.